Der Titel, der, ich möchte einmal sagen, vorläufige Titel der heutigen Predigt lautet: Sich freuen, wenn man leidet? Sich freuen, wenn man leidet. Scheinbar ein totaler Widerspruch. Nun, wir hatten ein sehr schönes, erfreuliches Fest, möchte ich einmal sagen, das beste Fest aller Zeiten. Total unabhängig von Schmerz, vom Leid, von Prüfungen, Kopfschmerzen, zumindest für den meisten Teil. Aber wir wussten auch, es würde zu Ende gehen. Wir würden zurückkehren in die Welt mit all ihren Heimsuchungen, mit all ihren Versuchungen und Problemen, ihren Herausforderungen. Während des Festes wurde ich nicht krank. Ich habe mich also tatsächlich insoweit von all denen, die krank waren, ferngehalten. Aber dann haben sie mich doch erwischt. Und gestern Abend ging es los. Jetzt habe ich doch eine Erkältung, einen Sore Throat oder einen saugen Kehlkopf. Deswegen, wenn Sie unbedingt keine Erkältung wollen, dann halten Sie sich ein wenig von mir fern. Wiederum Teil des Lebens. So passiert's. Ich glaube, ich war nicht ein einziges Mal in Deutschland, wo ich nicht krank geworden bin. Aufgrund von Ihnen, die mir das beigebracht haben. Teil des Lebens. Schauen wir uns einmal Sprüche Kapitel 14 an und Vers 13. Sprüche 14, Vers 13. Da lesen wir eine allgemein verbindliche Aussage. Da heißt es, auch beim Lachen kann das Herz trauern. Und nach der Freude kommt Leid. Nach der Freude kommt Leid. Nach der Freude des Festes kommt jetzt wiederum das Leid dieses Lebens. Frustration, Verzweiflung setzen ein. Warum erlaubt das Gott, dass mir so etwas geschieht? Wie kann ich glücklich sein? Wie kann ich fröhlich sein? Wie kann ich mich erfreuen? Wie kann ich Gott danken, wenn er mich mit solchen scheinbar unerträglichen Lasten bombardiert? Nun, es ist möglich, weil man hinter die Kulissen blickt. Wenn wir uns anschauen, warum diese Dinge geschehen mögen, warum es auf eine Weise geschieht, wie es geschieht. Zunächst einmal müssen wir begreifen, dass Leid, Trauer nicht für immer andauern werden. Freude mag zunächst einmal in Leid enden, für eine Zeit, aber dann wiederum wird das Leid sich in Freude verwandeln. Wir lesen dies in Psalm 126, die Verse 5 und 6. Psalm 126 und die Verse 5 und 6. Die mit Tränen säen, die werden mit Freuden ernten. Sie gehen hin und weinen und tragen edlen Samen und kommen mit Freuden und bringen ihre Gaben. Wer in Tränen sät, der wird mit Freuden ernten. Auch wiederum ein allgemeines Prinzip. Im Psalm 30 und Vers 6 wird das auch zum Ausdruck gebracht. Psalm 30 und Vers 6. Nebenbei gesagt, für unsere englischsprachigen Zuhörer und Zuschauer, Sie werden festgestellt haben, dass die Zählweise gerade auch in den Psalmen eine andere ist. Zum Beispiel Psalm 30 und Vers 6 ist in der englischen Bibel Psalm 30 und Vers 5. Woran liegt das? Nun, weil in den deutschen Bibeln die Einleitung Teil des Psalms ist. Mit anderen Worten, Psalm 30 und Vers 1 wird in der englischen Bibel nicht als Vers 1 dargestellt. Deswegen haben wir einen Unterschied von einem Vers. Nur mal so allgemein als weitere Belehrung, ohne dass Ihnen das was jetzt kostet. Aber Psalm 30 und Vers 6 lesen wir wie folgt. Denn sein Zorn dauert einen Augenblick, seine Gnade das ganze Leben lang. Den Abend lang dauert das Weinen, aber am Morgen ist Freude. Zunächst einmal das Weinen während der Nacht, die Freude am Morgen. Nun, überlegen wir uns einmal, was Christus seinen trauernden Jüngern kurz vor seinem Tod gesagt hat. In Johannes Kapitel 16, die Verse 20 bis 22. Und da wird auch schon ein wenig deutlich, warum man im Leid Freude haben kann. Johannes Kapitel 16, die Verse 20 bis 22. Da sagt Christus: Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und klagen, aber die Welt wird sich freuen. Ihr werdet traurig sein, doch euer Schmerz wird in Freude verwandelt werden. Eine Frau erlebt Schmerz, wenn sie gebiert, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst, wegen der Freude darüber, dass ein Mensch zur Welt gekommen ist. So empfindet ihr nun Traurigkeit, aber ich werde euch wiedersehen. Und euer Herz wird sich freuen, und eure Freude wird niemand von euch nehmen. Ich werde euch wiedersehen. Oder für uns, wir werden Christus sehen. Und es heißt, diese Freude wird dann niemand von uns nehmen. Die Freude hat mit der Zukunft zu tun, was wir erfahren werden. Achten wir auch auf das, ich möchte fast sagen, unglaubliche Versprechen von Gott an jene, die in der Zukunft durch die große Trübsal gehen müssen, zumindest durch einen Teil der großen Trübsal, und die aber dann ihre Gewänder, ihre Kleider im Blut des Lammes reinigen. Offenbarung Kapitel 7, die Verse 13 bis 17. Offenbarung Kapitel 7 und Vers 13. Eine Vision, die der Apostel Johannes hatte, als er auf der Insel Patmos in der Verbannung war. Und da lesen wir: Und einer der Ältesten fragte mich: Wer sind diese, die mit den weißen Kleidern bekleidet sind, und woher sind sie gekommen? Und ich sagte zu ihm: Herr, du weißt es. Und er sagte zu mir: Das sind die, die aus der großen Trübsal gekommen sind, und sie haben ihre Kleider gewaschen und haben sie weiß gemacht im Blut des Lammes. Vers 15, darum sind sie vor dem Thron Gottes und dienen ihm Tag und Nacht in seinem Tempel, und der auf dem Thron sitzt, wird über ihnen wohnen. Vers 16, sie werden nicht mehr hungern, nicht mehr dürsten. Es wird sie weder die Sonne noch irgendeine Hitze treffen, denn das Lamm inmitten des Thrones wird sie weiden und sie zu den lebendigen Wasserquellen führen, und Gott wird jede Träne von ihren Augen abwischen. Eine Prophezeiung, natürlich für die Zukunft. Aber das gleiche Versprechen ist heute bereits schon an uns gegeben worden. Zunächst einmal an die Menschen im Millennium. Wir müssen nicht auf den Zeitpunkt warten, bis die große Trübsal beendet ist oder bis Gott auf die neue Erde herabkommt. Schauen wir uns Jesaja Kapitel 25 an. Jesaja Kapitel 25, die Verse 8 und 9. Jesaja 25 und Vers 8. Er wird den Tod für immer verschlingen. Und der Herr, Herr, wird die Tränen von allen Gesichtern abwischen und wird die Schmach seines Volkes auf der ganzen Erde beenden. Denn der Herr hat es gesagt. Vers 9. Zu der Zeit wird man sagen: Siehe, das ist unser Gott, auf den wir hofften. Und er wird uns helfen. Das ist der Herr, auf den wir hofften. Wir werden uns freuen und fröhlich sein über seine Rettung. Das bezieht sich nicht erst auf den Zeitpunkt, wenn Gott auf diese Erde herabkommt, auf die neue Erde. Eine weitere Parallelstelle in Jeremia, Kapitel 31. Jeremia 31 und Vers 13. Jeremia 31 und Vers 13. Dann werden die Jungfrauen beim Tanz fröhlich sein, dazu die jungen Männer und die Alten miteinander. Denn ich will ihre Trauer in Freude verwandeln und sie nach ihrer Betrübnis trösten und erfreuen. Natürlich, wenn Gott neue Himmel erschafft, wenn Gott eine neue Erde erschafft, wenn er, der Gott Vater, auf diese neue Erde herabkommt, dann wird das allumfassende Versprechen wahr werden. Aber diese Andeutungen gibt es bereits schon, wie wir gerade gelesen haben, im Buch Jesaja, im Buch Jeremia. Aber hier in Offenbarung Kapitel 21 und Vers 4, das wird dann für alle gelten. Offenbarung 21 und Vers 4. Ein Versprechen Gottes, das Leid abzuschaffen, Trauer abzuschaffen, Trauer in Freude zu verwandeln. Offenbarung 21 und Vers 4. Da heißt es, Gott wird alle Tränen von ihren Augen abwischen und der Tod wird nicht mehr sein und weder Leid noch Geschrei noch Schmerz werden mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Wie ich sagte, das wird dann geschehen. Für uns wird es viel früher bereits der Fall sein. Und mit diesem Verständnis können wir vielleicht besser begreifen, dass wir Freude haben können, wenn wir durch Leid gehen. Das ist natürlich zunächst einmal ausgesprochen schwierig. Vielleicht sogar meint man unmöglich. Aber schauen wir uns Hebräer Kapitel 12 an, die Verse 10 bis 11. Hebräer Kapitel 12 und die Verse 10 bis 11. Denn jene, unsere leiblichen Eltern, unsere leiblichen Väter und Mütter, denn jene haben uns für wenige Tage erzogen nach ihrem Gutdünken, diese aber, Gott, zu unserem Nutzen. Warum? Damit wir Anteil an seiner Heiligkeit bekommen. Das ist unsere Zukunft. Deswegen gehen wir heute durch Probleme, damit wir heilig werden. Damit wir so heilig werden, wie Gott heilig ist. Damit wir Teil werden können der Gottfamilie. Gottwesen werden. Und so lesen wir. Vers 11. Alle Erziehung erscheint uns, wenn sie geschieht, nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Erscheint uns nicht als Freude, sondern als Traurigkeit. Später aber gibt sie denen, die dadurch geübt sind, eine friedsame Frucht der Gerechtigkeit. Und wenn wir durch Probleme gehen, dann sollten wir daran denken. Es geschieht dadurch, dass wir gerecht werden sollen. Es geschieht dadurch, dass wir Teil der Gottfamilie werden sollen. Und wenn wir auch in diesen Augenblicken nicht so denken, nicht so fühlen, sagt uns Jakobus gleichwohl. Diese Stelle haben wir eben in der Kurzpredigt gehört, ich will sie noch einmal lesen, aber jetzt in einem anderen Zusammenhang. Jakobus sagt gleichwohl, dass wir es als Freude ansehen sollten. Nicht unbedingt, dass es Freude ist, aber dass wir es als Freude ansehen sollten, wenn wir von mancherlei Prüfungen und Schwierigkeiten umgeben sind. Jakobus Kapitel 1, die Verse 2 bis 4. Jakobus Kapitel 1 und die Verse 2 bis 4. Da heißt es hier, meine Brüder, haltet es für lauter Freude. Also betrachtet es als etwas, was Freude darstellt. Nicht unbedingt, dass es Freude ist, aber haltet es für lauter Freude, wenn ihr in verschiedene Anfechtungen geratet und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Die Geduld aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und unversehrt seid und keinen Mangel leidet. Damit wir zur Vollkommenheit gelangen, damit wir vollkommene Mitglieder der Kirche oder vielmehr auch der Kirche auch, aber ich meine jetzt auch der Familie Gottes werden. Wir werden hier ermahnt, dass wir durch diese Prüfungen gehen müssen, um vollkommen zu werden. Schauen wir, es geht alles um die Zukunft. Wenn wir keine Zukunft haben, wenn wir keine Vision haben für unsere Zukunft, werden wir niemals in unserem Leid Freude erleben können. Das ist ganz unmöglich. Es geht darum, dass wir uns auf unsere Zukunft konzentrieren, wenn wir durch Probleme gehen. Prüfungen testen unseren Glauben. Wenn wir auch nicht verstehen, warum wir leiden, in diesem Augenblick, in diesem Zusammenhang, sind wir gleichwohl willens, weiterhin gerecht zu leben, oder sind wir willens, aufzugeben? Nicht mehr weiterzumachen. Das ist einfach zu viel. Wir können das nicht mehr ertragen. Hiob ist ein großartiges Beispiel in diesem Zusammenhang. Er hat auch nicht den Grund verstanden, warum er leiden musste. Auch zu Ende des Buches wird eigentlich nicht erklärt, dass er verstand, warum er leiden musste. Er verstand allerdings, dass er Gott in gewisser Weise nicht richtig gesehen hatte. Aber seine Reaktion war trotzdem sehr interessant, gleich auch zu Anfang seiner Prüfungen. Was war seine Reaktion? Hiob Kapitel 1, die Verse 21 und 22. Hiob Kapitel 1 und die Verse 21 und 22. Er sagte, als er die ersten Leiden erfuhr: Ich bin nackt vom Leib meiner Mutter gekommen, nackt werde ich dahin gehen. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, der Name des Herrn sei gelobt. In diesem allen sündigte Hiob nicht und tat nichts Törichtes gegen Gott. Schreibt hier die Lutherbibel 2009. Aber die King James Bibel bringt es eigentlich etwas genauer. Da heißt es hier: Und er beschuldigte Gott nicht mit Unrecht. Er sagte nicht: Gott, du tust mir Unrecht. Nun später in seinem weiteren Verlauf des Buches hat er das schon getan. Aber zunächst einmal hatte er die Überzeugung, Gott weiß, was er tut, auch wenn ich es nicht verstehe. Und Gott tut kein Unrecht. Das ist die Haltung, die wir alle haben müssen. Auch wenn, wie ich sagte, vielfach etwas total nicht klar ist. Warum müssen wir durch diese Probleme gehen? Wie viel Überzeugung haben wir, dass wenn Gott da ist, dass er uns durch alles bringen wird, dass er den Test beenden wird, wenn das Ziel erreicht ist, dass er unsere Tränen, unsere Pein, unsere Schmerzen mit Tränen der Freude ersetzen wird. Auch die Tatsache, dass unsere Prüfungen dazu beitragen, dass wir perfekt werden, dass wir vollendet werden. Wie groß ist da unsere Überzeugung? Denn Gott will eine solche Überzeugung in uns sehen. Eine Überzeugung, die sogar beinhaltet, dass wir Freude empfinden können, wenn wir leiden, für Christus leiden. Hört sich merkwürdig an, oder? Aber eigentlich ist es das gar nicht. Wir erfreuen uns an der Tatsache, weil wir verstehen, dass wir mehr und mehr wie Christus werden. Und Christus litt für uns. Mit anderen Worten, dass wir mehr und mehr an den Leiden Christi teilhaben. Und wie Christus für uns gelitten hat, wie die frühen Apostel, die gerechten Jünger für Christus gelitten haben, so sollen auch wir heute für Christus leiden. Schauen wir uns Sprüche Kapitel 14 an, und Vers 10. Sprüche 14 und Vers 10. Auch hier wiederum eine zeitlose Aussage. Das Herz kennt sein eigenes Leid. Und auch in seine Freude mischt sich kein Fremder ein. Letztendlich stehen wir allein vor Gott. Und ein Fremder mischt sich nicht in unsere Freude, der versteht auch nicht unbedingt unsere Freude. Ganz besonders nicht, warum wir uns erfreuen können, wenn wir leiden. Und auch unser Herz kennt unser eigenes Leid am besten. Andere können Mitleid empfinden, können Barmherzigkeit uns entgegenbringen, können uns zeigen und sagen, wie sehr sie an unserem Leid Anteil haben. Aber letztendlich ist es auch hier wiederum eine Situation zwischen uns und Gott allein. Und auch, wie es heißt, ein Fremder kann sich auch nicht in unsere Freude mischen. Und so lesen wir Folgendes in Matthäus Kapitel 5, die Verse 10 bis 12. Matthäus Kapitel 5 und die Verse 10 bis 12. Glückselig sind, die um Gerechtigkeit willen verfolgt werden. Warum? Wie kann das Glückseligkeit sein? Nun, hier wird es gesagt, denn ihren gehört das Himmelreich. Sie werden Teil an dem Reich Gottes haben, wenn es hier auf Erden errichtet wird. Glückselig seid ihr, Vers 11, wenn sie euch um meinetwillen verleumden und verfolgen und allerlei Übles über mich behaupten, indem sie lügen. Vers 12, seid fröhlich und getrost. Warum? Wie kann man da fröhlich und getrost sein, wenn wir verfolgt werden von all diesen üblen Menschen, die über uns lügen? Seid fröhlich und getrost, denn es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden. Nicht, dass wir in den Himmel eingehen, um dort den Lohn zu empfangen, aber Christus wird ihn aus dem Himmel herunterbringen. Er wird dort aufbewahrt zunächst einmal. Und er wird dann kommen, um uns diesen Lohn zu geben. Denn genauso haben sie die Propheten verfolgt, die vor euch gelebt haben und die auch in das Himmelreich Gottes, in das Reich Gottes eingehen werden. Das ist der Grund, warum wir sogar bei solchen Anfeindungen uns freuen können, weil wir jetzt wissen, diese Anfeindungen dienen dazu, beweisen uns, dass wir in das Reich Gottes eingehen werden, wenn der Zeitpunkt gekommen ist. Lukas Kapitel 6 bringt es sogar noch stärker zum Ausdruck. Lukas Kapitel 6, die Verse 22 und 23. Lukas 6, die Verse 22 und 23. Ich habe noch niemanden gesehen vor meinen Augen, der sich so verhalten hat, aber im geistlichen, symbolischen, figurativen Sinne schon. Lukas 6, Vers 22. Glückselig seid ihr, wenn euch die Menschen hassen und euch verfolgen, euch verstoßen und schmähen, euren Namen als einen Bösen verwerfen, um des Menschensohnes willen. Darum geht es, nicht nur allgemein, um des Menschensohnes willen, weil wir Teil Christi sind. Freut euch, Vers 23, an jenem Tag und springt vor Freude. Springt vor Freude. So, der hat es auch zu wörtlich genommen jetzt. Aber der springt nicht vor Freude. Aber wir sollten vor Freude springen, wenn wir sowas erleben. Springt vor Freude, denn seht, euer Lohn ist groß im Himmel. Und genauso taten ihre Väter den Propheten auch. Das ist für uns eigentlich keine Ausnahme, das ist allen anderen Gerechten auch passiert. Das ist etwas, was manchmal schwer zu durchstehen ist, zu durchleben ist, wenn man in einer solchen Situation steckt. Wir finden aber ein sehr interessantes, ein ermutigendes, ein sehr bedeutsames Beispiel von frühen Christen, aber auch mit einer Warnung verbunden, wie sie reagiert haben, wenn sie durch große, schwere Prüfungen gehen mussten. Hebräer Kapitel 10, die Verse 32 bis 35. Hebräer Kapitel 10 und Vers 32. Ich bin manchmal erstaunt, wenn einige bei vergleichsweise gesehen kleinen Problemen schon aufgeben. Schon sagen, jetzt ist es genug, ich mache nicht mehr weiter. Ja, wie wollen die dann wirklich voranschreiten, überleben, geistlich gesehen, wenn es wirklich zu diesen großartigen Problemen kommt, von denen wir ja alle wissen? Wenn sie schon heute versagen, bei geringfügigen Dingen. Hebräer 10, Vers 32. Denkt aber an die früheren Tage, in denen ihr, nachdem ihr erleuchtet wart, nachdem ihr die Wahrheit erkannt habt, einen großen Kampf des Leidens erduldet habt und zum Teil selbst durch Schmach und Bedrängnis ein Schauspiel wurdet, zum Teil Gemeinschaft mit denen hatten oder hattet, denen es so erging. Denn ihr habt euch mit meinen Fesseln Mitleid gehabt und den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Den Raub eurer Güter mit Freuden erduldet. Das muss man sich erst einmal vergegenwärtigen. Würden wir uns freuen, wenn auf einmal uns alles weggenommen wird? Weil wir Christen sind, darum geht es hier. Sie haben den Raub ihrer Güter mit Freuden erduldet, weil ihr wisst, hier, das ist der Grund, weil ihr wisst, dass ihr einen besseren und bleibenden Besitz im Himmel habt. Darum, Vers 35, werft euer Vertrauen nicht weg, das eine große Belohnung hat. Werft euer Vertrauen nicht weg. Sie verstanden, dass wenn man den Weg Gottes leben will, dass das bedeutet oder dass es bedeuten kann, wenn es notwendig ist, sogar alle irdischen Besitztümer aufzugeben. Und sie waren willens, das zu tun, weil sie wussten, was der Lohn war. Und sie waren willens, es mit Freude zu tun, weil sie wussten, was der Lohn war. Sie wussten, dass das manchmal notwendig ist. Auch vielleicht deshalb, weil unsere Besitztümer uns möglicherweise die Prioritäten falsch setzen lassen. Vielleicht ist das auf einmal wichtiger geworden für uns als unser Verhältnis mit Gott. Petrus hat klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass wir mit Christus leiden müssen und dass dies eine unglaubliche Zukunft für uns beinhaltet. 1. Petrus 4. 1. Petrus 4, die Verse 12 bis 14. Wir sollten die Zeichen der Zeit sehen. An dem Feigenbaum sollten wir erkennen, dass wir vorangeschritten sind in der Entwicklung dessen, was prophezeit ist. Als ich damals in die Kirche kam, im Jahre 1974, da hatten wir bereits gedacht, dass Christus innerhalb von wenigen Tagen oder wenigen Jahren zurückkommen würde. Das war 1974. Jetzt ist es 2025. Viele Jahre sind vergangen. Aber wir nähern uns zweifellos mehr und mehr dem Zeitpunkt der Rückkehr Jesu Christi. Und wir wissen aber auch, dass zuvor die große Trübsal stattfinden muss. Der Tag des Herrn stattfinden muss. Und wir müssen fest sein, wir müssen stark sein, wir müssen begreifen, dass wir mit Gottes Hilfe das schaffen können. 1. Petrus 4, Vers 12. Geliebte, lasst euch durch die Feuerglut, die euch als Prüfung begegnet, nicht befremden, als widerführe euch etwas Seltsames, sondern insofern ihr der Leiden Christi teilhaftig seid, freut euch, damit ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit Freude und Wonne habt. Glückselig seid ihr, wenn ihr um des Namens Christi willen verleumdet werdet, denn der Geist der Herrlichkeit und Gottes ruht auf euch. Bei ihnen ist er verlästert, aber bei euch ist er gepriesen. Und jetzt lesen wir Vers 16. Leidet er als Christ, so soll er sich nicht schämen, sondern Gott preisen. Oder besser, verherrlichen in dieser Sache. Die Frage ist, verherrlichen wir Gott, wenn wir als Christ leiden? Diese Wortwahl von Petrus ist sehr interessant. Denn das ist genau das, was Christus ihm gesagt hat. Dass er Gott durch sein Leiden verherrlichen würde. Wir lesen dies in Johannes Kapitel 21. Johannes 21, die Verse 18 und 19. Da sagt Christus Folgendes zu Petrus. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jung warst oder jünger, da gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken, und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Menschlich gesehen, wer will gerne einen Märtyrertod sterben? Vers 19. Das sagte er aber, um anzudeuten, mit welchem Tod er Gott verherrlichen würde. Und als er das gesagt hatte, da sagte er zu ihm, folge mir nach. Folge mir nach. Mit anderen Worten, gib nicht auf. Petrus hat das begriffen. Ursprünglich hat er Christus verraten, dreimal. Hat nicht gedacht, dass er das jeweils tun würde. Christus wusste es, er hat es ihm vorausgesagt. Aber schauen wir dann die Reaktion von Petrus, nachdem er bekehrt war, nachdem er den Heiligen Geist erlangt hatte. Wie er auf Leid reagiert hat. Nicht mehr, indem er Christus verleugnete, sondern indem er Christus immer und immer wieder verherrlichte. Und das müssen wir auch tun. Apostelgeschichte 5, die Verse 41 und 42. Apostelgeschichte 5, Vers 41. Sie wurden also jetzt geschlagen, die Apostel, weil sie weiterhin das Evangelium predigten, obwohl ihnen gesagt worden war, das dürft ihr nicht tun. Und so lesen wir in Apostelgeschichte 5 und Vers 41. Sie gingen aber fröhlich vom Hohen Rat hinweg, weil sie gewürdigt worden waren, um seines Namens willen Schmach zu leiden. Sie hörten nicht auf, alle Tage im Tempel hin und her in den Häusern zu lehren und Jesus Christus zu predigen. Sie waren froh darüber, dass sie gewürdigt worden waren, für ihn Schmach zu leiden. In anderen Worten, das war für sie ein Beweis. Wir werden verfolgt als Christen, weil wir wahre Christen sind. Und sie wussten auch, was das Endresultat sein würde. Sie würden im Reich Gottes sein. Und deswegen konnten sie Freude haben. Wenn man diese Vision, wie ich sagte, nicht hat, wenn man nur einfach durch das Leben geht und hat dann Leid und Trübsal und weiß nicht warum und man hat keine Zukunft, können sie keine Freude haben. Das ist unmöglich. Aber wir können diese Freude haben, wenn wir wissen, dass es einen Zweck dient und dass wir letztendlich in das Reich Gottes eingehen sollen. Wie ich sagte, sie waren froh darüber, dass Gott sie gewürdigt hatte, ihn zu verherrlichen durch ihr Verhalten. Und sie taten weiterhin das, was sie tun sollten, was sie tun mussten. Was für ein Unterschied ist dies in Haltung mit denen, die unter Prüfungen zusammenbrechen, wenn es noch gar nicht normal so schwere Prüfungen überhaupt sind, die willens sind aufzugeben, bei jeder kleinen Gelegenheit willens aufzugeben, wegzugehen in die Welt hinein, zurück und ein Leben zu führen, das in Gottes Augen nichts weiter ist als Schmutz. Und ich könnte auch weitere Ausdrücke hier gebrauchen. Können Sie sich selbst denken. Die Bibel sagt uns, wir müssen stark sein. Wir müssen die Stärke zeigen, wenn wir durch Prüfungen gehen, weil wir wissen, warum wir es tun. Sprüche 24 und Vers 10. Sprüche 24 und Vers 10. Eine klare Aussage. Der ist nicht stark, der in der Not nicht fest ist. Der ist nicht stark. Wenn wir in der Not nicht fest sind, haben wir keine wahre Stärke. Können wir nicht in Gottes Augen stark sein. Und so lesen wir auch in Sprüche 18 und Vers 14. Sprüche 18 und Vers 14. Wer ein fröhliches Herz hat, der weiß sich in seinem Leiden zu halten. Wenn aber der Mut da niederliegt, wer kann es tragen? Haben wir ein fröhliches Herz? Weil wir wissen, warum wir durch Probleme gehen? Dann wissen wir uns auch im Leiden zu halten. Aber wenn wir bei jeder kleinen Prüfung den Mut verlieren, dann gibt es wenig Hoffnung. Paulus hat nicht verzweifelt, als er durch Prüfungen ging. Ganz im Gegenteil. Ganz im Gegenteil. Er sagt uns Folgendes in 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 4. 2. Korinther Kapitel 7 und Vers 4. Er sagt, ich habe große Freimütigkeit, man kann übersetzen, große Kühnheit euch gegenüber. Ich rühme viel von euch. Ich bin mit Trost erfüllt. Ich habe überschwängliche Freude in all unserer Bedrängnis. Warum? Weil er wusste, was das Ziel des Ganzen war, der Zweck. Haben wir überschwängliche Freude in unseren Bedrängnissen? Ich wage zu bezweifeln, dass dies der Fall ist, und das schließt mich mit ein. Wir müssen aber dahin kommen, mehr und mehr. Paulus war willens, für die Geschwister zu leiden, wie Christus willens war, für die Geschwister zu leiden. Und er erfreute sich der Leiden, nicht weil er ein Masochist war, er freute sich, weil er wusste, es war von Gott daher bestimmt, und es hatte seinen Zweck. Kolosser Kapitel 1. Kolosser Kapitel 1, die Verse 24 und 25. Nun freue ich mich in meinem Leiden für euch. In meinem Leiden für euch und ergänze in meinem Leibe, was noch fehlt an den Leiden Christi, für seinen Leib, der die Gemeinde ist. Er erkannte, er muss noch mehr leiden, um das zu erreichen, was ihm vorgesteckt war, Vers 25, deren Diener ich geworden bin, nach dem göttlichen Auftrag, der mir gegeben wurde für euch, nämlich das Wort Gottes in seiner ganzen Fülle, oder besser, nämlich das Wort Gottes zu erfüllen, zu predigen, nicht aufzugeben. Und das bedeutete auch, im Leiden zu wachsen, noch im Leiden zuzunehmen. Hört sich zunächst einmal ausgesprochen schwierig an. In Apostelgeschichte 20 gibt es ein sehr interessantes Beispiel, wie Paulus seine Leiden verstanden hat. Und er verstand auch, dass es für die Gemeinde geschehen ist, um auch der Gemeinde insoweit ein Beispiel zu geben, dass man tatsächlich im Leid Freude haben kann. Er sagte, er war eigentlich bereit zu sterben. Und er meinte, das sei vielleicht auch für ihn besser. Aber um der Gemeinde willen, sagte er, will ich noch weiter leben, euch ein Vorbild sein, dass ihr mir folgt, wie ich Christus folge. Apostelgeschichte 20, die Verse 22 bis 24. Da wurde ihm genau gesagt, was geschehen wird. Und nun seht, im Geist gebunden gehe ich hin nach Jerusalem und weiß nicht, was mir dort begegnen wird, aber er wusste schon, dass er als Gefangener dorthin gehen würde, im Geist gebunden, nur, Vers 23, dass der Heilige Geist in allen Städten bezeugt und sagt, dass Fesseln und Trübsäle auf mich warten. Aber ich achte das für nichts, sagt er hier in Vers 24. Ich halte mein Leben auch nicht selbst für kostbar, damit ich meinen Lauf mit Freuden vollende. Und das Amt, das ich vom Herrn Jesus empfangen habe, das Evangelium von der Gnade Gottes zu bezeugen. Dass ich meinen Lauf mit Freuden vollende. Ist das unsere Einstellung? Wenn wir willens unseren Lauf, was immer unser Lauf sein mag, wie lange der noch andeuten und andauern wird, mit Freuden zu vollenden? Oder vielleicht überhaupt gar nicht zu vollenden? Und von Freude ganz abgesehen. Schauen wir den Kontrast, wie Paulus es sah. Es gab eine Zeit, da wurden Paulus und Silas und andere ins Gefängnis geworfen. Zunächst einmal wurden sie geschlagen. Und dann wurden sie ins Gefängnis geworfen, weil sie das Wort Gottes verkündet haben. Haben sie verzweifelt? Jetzt bin ich im Gefängnis für das, was ich für Gott getan habe. Schauen wir, was geschehen ist. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 25. Apostelgeschichte 16, die Verse 23 bis 25. Und nachdem sie ihnen viele Schläge gegeben hatten, warfen sie sie ins Gefängnis und geboten dem Kerkermeister, sie sicher zu verwahren. Vers 24. Und er warf sie, als er diesen Befehl empfangen hatte, ins innere Gefängnis und legte ihre Füße in den Stock, um zu verhindern, dass sie also entfliehen konnten. Um Mitternacht, Vers 25, da aber beteten Paulus und Silas und lobsangen Gott. Lobsangen Gott im Gefängnis. Um Mitternacht. Und die Gefangenen hörten ihnen zu. Die waren nicht irgendwo beschämt. Die wollten dokumentieren und auch zeigen, dass sie ihr Vertrauen in Gott gesetzt haben. Wie auch Daniel damals, als ihm befohlen worden war, nicht zu beten, dann trotzdem gebeten hat und gebetet hat. Nun, wie ging es weiter? Vielleicht konnten Paulus und Silas und die anderen auch nicht unbedingt verstehen, warum jetzt dieses ihnen geschah, warum diese ganz spezifische Prüfung, dass sie ins Gefängnis geworfen wurden, warum das ihnen widerfuhr. Aber sie haben auch Gott nicht mit Unrecht betrachtet, wie auch Hiob das nicht tat. Die haben nicht gesagt, oh, Gott tut mir jetzt Unrecht, nachdem er mich hier ins Gefängnis wirft, nachdem ich alle diese wunderbaren Dinge für ihn getan habe. Ganz im Gegenteil. Sie beteten zu ihm. Sie sangen Psalmen zu ihm. Sie waren glücklich, sie waren fröhlich im Gefängnis. Und schauen wir uns an, was als nächstes geschah. Lesen wir weiter in Vers 26. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden. Gleich darauf öffneten sich alle Türen und die Fesseln aller lösten sich. Und als der Kerkermeister aus dem Schlaf erwachte und die Türen des Gefängnisses geöffnet sah, da zog er das Schwert und wollte sich selbst töten. Der war nämlich verantwortlich. Und der Kerkermeister musste dann mit seinem eigenen Leben bezahlen, für seine Gefangenen entflohen. Der wollte sich umbringen. Denn er meinte, die Gefangenen wären entflohen. Paulus aber rief mit lauter Stimme, tu dir nichts an, denn wir sind alle hier. Schauen Sie, auch hier. Die hätten ja jetzt denken können, okay, jetzt hat Gott die Gefängnistüren geöffnet, jetzt können wir raus. Aber Paulus verstand, da war ein Zweck hinter dem Ganzen. Und deswegen gingen sie nicht fort. Er forderte ein Licht, Vers 29, und sprang hinein und fiel Paulus und Silas zitternd vor die Füße und führte sie heraus und sagte, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Der Verstand jetzt, da war mehr dahinter, als lediglich hier eine Gefangennahme von Paulus und Silas und anderen. Und sie sagten, Vers 31, glaube an den Herrn, Jesus Christus, dann wirst du und dein Haus gerettet werden. Glaube als Anfang. Es heißt nicht, oh ja, ich brauche nur an Christus zu glauben, dann bin ich schon gerettet. Nein, aber das war der Anfang. Das war zunächst einmal, was notwendig war. Und sie predigten ihm das Wort des Herrn. Es wurde weiter ihnen gepredigt, was alles noch notwendig war, um gerettet zu werden. Und allen, die in seinem Haus waren. Und dann nahm er sie zu sich in derselben Stunde der Nacht und wusch ihnen die Striemen ab, zeigte also offensichtlich seine Bereitschaft, auch gegenüber Paulus auf richtige Weise zu handeln. Und er wurde sofort getauft, er und all die Seinen, nachdem sie diese Predigten empfangen hatten. Und er führte sie in sein Haus und setzte ihnen einen Tisch vor und freute sich in seinem ganzen Haus, dass er an Gott gläubig geworden war. Schauen Sie, das war der Grund, warum Paulus und Silas und die anderen zunächst einmal ins Gefängnis geworfen worden sind. Denn Gott wollte, dass diese Menschen zum Glauben kamen, dass diese Menschen zur Bekehrung kamen, dass diese Menschen getauft werden würden, dass diese Menschen gezeugte Mitglieder der Gottfamilie werden würden. Und auf diese Weise hat das Gott angestellt und Paulus und Silas, die wussten zwar nicht unbedingt, wie das erfolgen würde, hatten aber durchaus die Ahnung, da war etwas, das steckte etwas mehr dahinter, dass sie in das Gefängnis geworfen wurden. Schauen Sie, hier geschah es nicht aufgrund von Paulus und Silas. Hier geschah es, dass andere gerettet werden würden. Paulus und Silas verfolgten durch ihre Leiden einen Zweck für andere, wie sie auch für die Gemeinde später und auch gleichzeitig schon jetzt gelitten haben. Ein anderes Beispiel für Gottes Plan, für unser Leid, findet sich in Hesekiel Kapitel 24. Ein sehr schwer zu akzeptierendes Beispiel, möchte ich sagen. Vielleicht eines der schwierigsten Beispiele, die man sich vorstellen kann. Wir werden uns dies jetzt genauer anschauen. Aber wir sehen auch hier wiederum Gottes Plan in Verwirklichung. Hesekiel 24, fangen wir mit Vers 15 zu lesen an. Hesekiel 24 und Vers 15. Und das Wort des Herrn kam zu mir. Du Menschenkind, siehe, ich will dir die Lust deiner Augen nehmen durch eine Plage, aber du sollst weder klagen noch weinen, noch eine Träne vergießen. Heimlich magst du seufzen oder seufze heimlich oder schweigend, aber keine Totenklage führen, sondern du sollst deinen Kopfbund anlegen und deine Schuhe anziehen, du sollst deinen Bart nicht verhüllen und nicht das Trauerbrot essen. Vers 18. Und nachdem ich morgens früh zum Volk geredet hatte, starb mir am Abend meine Frau. Und ich tat am anderen Morgen, wie mir befohlen war. Eine ausgesprochen schwierige Prüfung. Vielleicht eine der schwierigsten Prüfungen, die man sich vorstellen kann, vor allen Dingen, wenn man eine glückliche Ehe geführt hat. Und hier wurde ihm seine Frau genommen, die Frau starb. Er war noch nicht einmal erlaubt, für sie öffentlich zu trauern. Warum? Warum hat das Gott angeordnet? Warum musste Hesekiel so handeln? Auch hier war ein sehr wichtiger Zweck damit verbunden. Lesen wir weiter in Vers 19. Und das Volk sagte zu mir, ja, willst du uns denn nicht sagen, was das zu bedeuten hat, was du da tust? Und ich sagte zu ihnen, Vers 20, der Herr hat mit mir geredet und gesagt, sagt dem Haus Israel, dass der Herr Folgendes sagt. Siehe, ich will mein Heiligtum, euren höchsten Trost, die Lust eurer Augen. Schauen Sie, die Frau war die Lust der Augen von Hesekiel. Und hier sagt Hesekiel, hier, das Heiligtum, die Lust eurer Augen und den Wunsch eures Herzens entweihen. Und eure Söhne und Töchter, die ihr verlassen habt, werden durch Schwert fallen. Und ihr werdet tun, was ich getan habe. Euren Bart sollt ihr nicht verhüllen, das Trauerbrot nicht essen, sondern sollt euren Schmuck auf den Kopf setzen und eure Schuhe anziehen. Ihr werdet weder klagen noch weinen, sondern über euren Sünden verschmachten und untereinander seufzen. Und so wird Hesekiel für euch ein Zeichen sein, indem ihr tun werdet, wie er getan hat. Und wenn es kommen wird, dann werdet ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Sehen wir hier diesen Zweck, den Gott durch das Beispiel von Hesekiel verfolgte. Gott benutzte Hesekiel, um ihnen eine Warnung zu geben, die Warnung einer kommenden absoluten Zerstörung und Vernichtung des gesamten Volkes. Und er suchte dies mit einem grafischen Beispiel zu dokumentieren. Nun, Hesekiel wusste natürlich, dass er seine Frau wiedersehen wird in der Auferstehung. Er glaubte klar und deutlich an der Auferstehung. Wir wissen auch nicht unbedingt die Umstände, warum diese zum Tod von seiner Frau geführt haben. Offensichtlich war es für sie die Zeit zu sterben. So oder so. Aber hier wurde es zu einem Beispiel benutzt, um dem Volk zu zeigen, was ihnen widerfahren würde, um die Schwierigkeit, die Schrecklichkeit der Situation zu dokumentieren. Hesekiel hat Gott vertraut und er war willens zu tun, was ihm befohlen worden war. Könnten wir auf die gleiche Art und Weise handeln? Es würde schwer für mich sein, um es deutlich zu machen, wenn so etwas mir vorgeschrieben würde. Ich denke, für Sie auch. Könnten wir auch noch dankbar sein? Könnten wir auch noch voller Freude sein, wenn so etwas von uns verlangt würde? Könnten wir Gott verherrlichen in einer solchen Situation? Und zwar mit unserem Leib und mit unserem Geist. Dazu müssen wir alle kommen. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 20. 1. Korinther Kapitel 6 und Vers 20. Das ist das, was Paulus uns sagt. Ihr seid teuer erkauft, darum preist oder besser verherrlicht Gott mit eurem Leib und mit eurem Geist, die Gott gehören. Wir sind Eigentum Gottes geworden, als Christus für uns starb, als wir das Opfer Jesu Christi für uns angenommen haben. Wir gehören uns gar nicht uns selbst. Sind wir willens, dies mit Freuden dann auch zu durchleben? Egal, in welcher Situation wir uns befinden mögen. Hier wird uns gesagt, was wir tun müssen. Und achten wir auch, wie das hier formuliert ist. Philipper Kapitel 3 und Vers 1. Wie kann man im Leid Freude haben? Philipper Kapitel 3 und Vers 1. Es geht nur auf die folgende Weise. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch im Herrn. Im Herrn. Nicht nur freut euch, sondern wir müssen den Fokus haben auf Gott bezogen. Freut euch im Herrn. Dass ich euch immer dasselbe schreibe, verdrießt mich nicht und macht euch umso gewisser. Freude im Herrn im Hinblick auf unsere Zukunft. Im Hinblick auf das, was uns versprochen ist. Philipper Kapitel 4 und Vers 4. Auch hier das Gleiche. Philipper 4 und Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit im Herrn. Und ich sage noch einmal, freut euch. Auch hier, es ist nur möglich, wenn wir Gott als den Mittelpunkt in unserem Leben haben und wissen, was Gott von uns erwartet und warum er das tut und zulässt, was er in unserem Leben zulässt. Eine weitere Stelle in 1. Thessaloniker, Kapitel 5. 1. Thessaloniker, Kapitel 5, die Verse 16 bis 18. Seid alle Zeit fröhlich. In jeder Situation, in jeder Umgebung, egal was die Situation sein mag, seid alle Zeit fröhlich. Betet ohne Unterlass. Wir haben in der Kurzpredigt davon gehört, wie wichtig es ist, zu beten. Und wie Michael Link auch sagte, zu jeder Zeit. Auch Stoßgebete sind wichtig. Mit anderen Worten, sie sind von einem Unheil umgeben. Irgendetwas konfrontiert sie. Was ist ihre Reaktion? Denken Sie dann an Gott und helfen Sie und bitten Sie Gott um Hilfe oder denken Sie an alles andere? Betet ohne Unterlass. Und Vers 18 sagt Dank in allen Dingen. In allen Dingen. Denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Wichtige Stellen. Die werden auch in Römer Kapitel 12 und Vers 12 noch einmal zum Ausdruck gebracht. Römer Kapitel 12 und Vers 12. Und hier wiederum auch wichtig, wie man den Zusammenhang liest. Römer 12, 12. Seid fröhlich in Hoffnung. Es geht um die Hoffnung. Die Tatsache, dass wir diese Freude haben können, weil uns etwas bevorsteht, etwas Positives, etwas Gutes, unsere Zukunft. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal und haltet an am Gebet. Und damit möchte ich jetzt mit der folgenden Stelle schließen. Auch hier wiederum eine Stelle, die uns zeigt, man findet sie im Habakuk, Kapitel 3. Ich gebe Ihnen ein wenig Zeit, die Stelle in Habakuk zu finden. Diese Stelle, die uns zeigt, wie man im Leid Freude haben kann. Habakuk Kapitel 3 und die Verse 17 bis 18. Und bevor ich schließe, möchte ich euch allen, Ihnen allen eine wunderbare Zeit wünschen, bis hin zum nächsten großen Ereignis, dem Passa und den Tagen der ungesäuerten Brote. Bleiben wir stark. Lassen wir uns durch die Feuersglut, von der wir gelesen haben, nicht befremden. Denken wir daran, wir sind nicht alleine. Was wir durchlaufen, haben viele, viele Christen vor uns durchlaufen und werden viele, viele Christen mit uns und nach uns auch noch durchlaufen. Wir sind nicht alleine. Aber Gott will in jedem Einzelnen von uns sehen, wie stark, wie überzeugt wir eigentlich sind von diesem Lebensweg. Oder sind wir willens aufzugeben, wenn uns irgendwelche Schwierigkeiten übermannen, wo wir meinen, ach, da können wir nicht mehr weitermachen. Lesen wir Habakuk, Kapitel 3, die Verse 17 bis 18. Denn der Feigenbaum blüht nicht und die Weinstöcke bringen keine Frucht. Die Arbeit im Olivenhain ist vergeblich und die Äcker erbringen keine Nahrung. Die Schafe sind aus den Hürden verschwunden. Keine Rinder stehen in den Ställen. ausgesprochen schwierige Situation. Vers 18, aber ich will mich dennoch am Herrn freuen und fröhlich sein in Gott, meinem Erretter.